Das gab es noch nie. Sowas. Da habe ich den ganzen Tag Getreide gesammelt und ich soll es wieder auf den Boden legen. Normalerweise ist ein Chef doch froh, wenn ein Arbeiter seine Arbeit gründlich macht und da nichts liegen lässt. Aber scheinbar war ich zu gründlich. Es ist zu wenig liegen geblieben. Wisst ihr, wir haben da so ein Gesetz bei uns. Da wir lange vor Christus leben, gibt es keine Sozialversicherungen. Und so sind Leute, die nichts haben, die haben die Möglichkeit, auf den Acker zu gehen und Ähren zu suchen, die irgendwo liegen geblieben sind. Natürlich gibt es auch Chefs, die sorgen halt eben möglichst, dass nichts liegen bleibt oder verwehren den Menschen sogar den Zugriff auf den Acker. Bei uns ist das scheinbar nicht so. Wie ist das gekommen, dass ich das machen soll? Nun, heute Morgen war da plötzlich so eine bedürftige Person am Sammeln. Eine Moabiterin. Sie gehört gar nicht zu unserem Volk. Gilt das Gesetz überhaupt auch für sie, dass sie sammeln darf? Weil sie gehört ja eigentlich nicht zu uns. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich für sie, weil eben, wir leben in einer Zeit, da sind die Frauenrechte noch leider nicht so ausgeprägt und es ist für sie gefährlich, da zu sammeln. Da gibt es keinen Schutz. Wenn hier draußen auf dem Feld etwas passiert, dann hat sie Pech gehabt. Nun, ihr fragt euch jetzt vielleicht immer noch, wieso ich das mache. Der Chef kam dann und er hat gesehen, diese Moabiterin, die da gesammelt hat. Und er kam zu mir und hat gefragt, wer ist diese Frau? Und da habe ich gedacht, ach Chef, hast du denn das nicht mitgekriegt? Scheinbar war er zu beschäftigt. Die ganze Stadt hat darüber geredet. In unserer Stadt in Bethlehem war das das Thema Nummer eins. Noemi ist zurückgekommen. Noemi ist vor 10 Jahren weggegangen von hier. Mit ihren beiden Söhnen und mit ihrem Mann und mit dem Geld vom Acker, den sie verkauft hatte. Das Problem war, es gab kein Getreide bei uns, es war Dürre. Hungersnot, und sie hat gedacht, im Land der Moabiter ist es besser für sie. Und dann sind sie gegangen. Und nun kommt sie tatsächlich zurück und es war schrecklich. Zuerst wurde sie gar nicht erkannt. Sie sah voll schlimm aus. Und ja, dann haben die Leute sie gefragt, Noemi, Wo ist dein Mann? Tot, hat sie gesagt. Ja, und Noemi, wo ist dein Sohn? Tot, hat sie gesagt. Und sie haben auch gefragt, Noemi, wo ist dein zweiter Sohn? Die Antwort dieselbe, tot. Noemi hat dann gesagt, Ihr sollt mich nicht mehr Noemi nennen, ihr sollt mich Mara, die Bittere, nennen. Denn Gott hat mir viel Bitteres gegeben. Das Einzige, was ihr geblieben ist, ist ihre Schwiegertochter Ruth. die Moabiterin. Und eben, mein Chef hat das sich angehört. Ich habe ihm das erzählt. Und normalerweise, wenn so Geschichten erzählt werden in unserem Volk, dann denken die Leute, ein so großes Unglück, da stimmt etwas nicht. Die haben doch irgendetwas gemacht, was Gott verärgert hat. Und das ist die Strafe dafür. So denken viele Leute und so haben die Leute auch geredet in der ganzen Stadt. Und Boas, mein Chef, hat zugehört und dann hat er zu der Ruth gesagt, Ruth, bitte, ab jetzt sammelst du nur noch auf diesem Acker. Geh nicht zu den anderen, bleib hier. Wenn du Durst hast, kannst du zu unserem Tisch kommen und kannst von unserem Krug Wasser trinken. Und wenn wir essen, darfst du mit uns am Tisch essen. Ach, unser Chef ist so ein guter Chef, manchmal ein bisschen zu lieb für diese Welt. Und ich frage mich, wenn er das lange macht, ob er dann immer noch Reichtum hat, aber er macht es. Und so hat er dann zu uns gesagt, wir dürfen Ruth nicht belästigen. Wir sollen auch nicht über sie spotten oder über sie lästern oder was auch immer. Sie steht unter seinem Schutz. Und eben, dann hat er gesagt, ich soll Ehren wieder verteilen. Die sie dann in Ruhe und Würde auflesen kann. Aber ich frage mich ein bisschen, macht das Sinn? Wenn ich dem Erntearbeiter so zuhöre wie jetzt vorhin, dann stellt sich mir wirklich die Frage, wieso nimmt Boas nicht das Getreide und gibt es einfach Ruth? Wieso dieser Umweg über das Feld? Er könnte ihr doch einfach einen ganzen Vorrat geben für den Winter. Dann wäre ihr geholfen. Es heißt in unserem Text, dass sie am Abend ein Epha gesammelt hat. Ein Epha entspricht einem Gefäß von etwa 22 Litern. Das sind je nach Getreidesorte so um die 14 Kilo. Das ist gleich viel, wie so ein Erntearbeiter normalerweise in einem Tag eingebracht hat. Also wir sehen, Ruth hat wirklich was gefunden, also sie hat viel nach Hause gebracht. Ohne die Hilfe von Boas wäre das niemals möglich gewesen, so viel mit nach Hause zu nehmen. Doch eben, warum gibt er es ihr nicht einfach? Wir haben es hier mit einer Kultur zu tun, wo Scham eine sehr große Rolle spielt. Hätte er Ruth einfach einen großen Vorrat gegeben, dann hätte er sie beschämt. Sie hätte sich dann in irgendeiner Form revanchieren müssen. Und da er ein Mann war und sie eine unverheiratete Frau, war das besonders heikel. Da Ruth die Ehren selber aufliest, behält sie ihre Autonomie und ihre Würde. Dadurch wird ihre Scham nicht in dem Maß angetastet, wie wenn sie die Vorräte einfach bekommen würde. Wenn wir ein bisschen vorspulen in der Geschichte, da geht es dann darum, dass Boas die Ruth heiratet. Und dort ist die ganze Sache umgekehrt. Dort gibt er ihr einen großen Vorrat von Getreide, 72 Liter, das sind dann rund 48 Kilo. Also ich stelle mir vor, da hatte sie schwer nach Hause zu tragen. Und eben dort ist es gerade andersrum. Aber Auch dort hätte er das nicht gemacht, dann hätte er seine Braut mit leeren Händen nach Hause geschickt zur Naomi und das wäre auch eine Beschämung gewesen. Also wir sehen, das Thema Scham spielt bei aller Barmherzigkeit eine sehr große Rolle in dieser Geschichte und in dieser Kultur. Ich frage mich, ist es nicht auch bei uns ein bisschen so, wenn ich verzweifelt bin und Hilfe brauche? Und ich frage mich, ob Gott mich sieht und ich sehe da, da liegt ja was. Und ich freue mich. Und da liegt noch mehr. Wenn ich so Hilfe finde, dann ist mein Blick doch viel einfacher auf Gott gerichtet und ich danke Gott für das, was er mir gibt. Wenn jetzt aber jemand mir in meiner Not einfach so ein Ding gibt, dann denke ich, oh, darf ich das annehmen? Und der andere sagt ja und ja, aber wirklich, ist es in Ordnung für dich? Und ich bedanke mich tausendmal. Und wenn ich dann weggehe mit meinem Geschenk, dann denke ich, oh, wie kann ich mich revanchieren? Ja, ich lade den zum Mittagessen ein, aber was koche ich? Es muss schon etwas Gutes sein und ich muss die Wohnung aufräumen. Und merkt ihr etwas? Oder es macht etwas in mir und ich fühle mich verpflichtet, etwas zurückzugeben. Und wer Kindergeburtstage kennt, der kennt das, das kann sich so hochstapeln. Oder so, jedes Geschenk wird immer wertvoller, bis es am Schluss für die Eltern unfinanzierbar wird. Genau, also, und auch im Hinblick auf Gott, ich danke dann doch eher meinem Geber und vielleicht erst in zweiter Linie Gott. Sehen wir den Unterschied, wenn der Hilfesuchende seine Autonomie behält, bleibt er freier. Gott hat ihm die Ehre geschenkt und er darf sie aufsammeln. Es wirft den Fokus vom Geber, aber auch vom Nehmer, von beiden auf Gott. Beide bleiben in ihrem Handeln frei. Je mehr ich über den Text nachdenke, umso mehr wird mir auch bewusst, dass es heute viele Menschen gibt, die wie Ruth auf der Suche nach Ehren sind. Das kann wirklich Nahrung sein. Doch viel häufiger ist diese Not äußerlich vielleicht gar nicht so sichtbar. Es gibt viele Menschen, die einen Mangel haben an Verbundenheit, Mitgefühl, Berührung, das gesehen werden und so weiter. Es gibt viele Menschen, die Bitteres erfahren und sich wie Naomi als die Bittere bezeichnen. Manche können den Mangel verstecken, doch innerlich bleibt die Frage: Habe ich genug zu essen? Habe ich genug Lebenskraft? Kann ich meine Schmerzen noch einen Tag länger aushalten? Wo kann ich hingehen, um das Geringste zu bekommen? Gibt es einen winzigen Grashalm, eine winzige Ähre, wo ich mich dran festhalten kann? Oder bleibt der Himmel verschlossen? Es erschüttert mich immer wieder zu sehen, wie auch das Gottesbild von diesen Menschen in Leidenschaft gezogen wird. Und auch bei Menschen, wo die Lage vielleicht nicht so dramatisch ist, auch bei uns oder bei mir, sind wir nicht alle froh, wenn wir ab und zu so eine Ehre finden. So etwas Kleines, das uns zeigt, dass wir nicht vergessen sind. Ich bin überzeugt, Gott will, dass die Erde ein besserer Ort wird. Boas hört also die Geschichte, wie Ruth in ihrem Leben gehandelt hatte und ist tief beeindruckt von dem, was Ruth tat. Er zeigt keine Spur von abschätzigem Verhalten. Das Thema mögliche Selbstverschuldung des Unglücks spricht er nicht an. Es ist für ihn kein Thema. Er richtet seinen Blick auf die Ressourcen von Ruth. Er richtet seinen Blick auf das Gute. Er sieht eine fremde Frau, die treu und pflichtbewusst ist. Er sieht die Ressourcen und nicht die Defizite. Und so spricht er dann die Verheißung aus, dass Gott Ruth dafür belohnen werde. Und offensichtlich sieht Boas auch sich selbst gleich als Werkzeug, um das umzusetzen. Er spricht ihr die Zuwendung von Gott nicht nur zu, er praktiziert sie. Und so sorgt er dafür, dass mehr von seinem Wohlstand auf dem Acker liegen bleibt. Sie kann es in einem geschützten Raum einsammeln, in Würde. Er lässt sie an seinem Tisch essen und stellt sie unter seinen Schutz. Es passiert kein übernatürliches Wunder. Es fällt kein Brot vom Himmel. Sie erlebt die Zuwendung von Gott durch Boas in einer Form, die ihre Würde und ihre Autonomie schützt. So kommt sie am Abend reicher nach Hause, als sie am Morgen ausgezogen ist. Boas gibt seinen Besitz nicht auf, aber er nutzt ihn als Werkzeug zum Segen. Gott will uns. Er möchte seine Zuwendung und seinen Segen durch uns in die Welt fließen lassen. Darum darf ich etwas von meinem Überfluss liegen lassen. Jemand kann es unkompliziert aufsammeln. Ein Stück Kuchen, eine Blume, ein lieber Blick, eine stille Umarmung. Etwas Zeit schenken. Mal ein Teller mehr aufdecken an meinem Tisch oder jemand unter meinen Schutz stellen. Werkzeug ausleihen, ein kurzer Anruf, ein Brief schreiben oder auch gut über andere Personen reden. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie wir so Ehren streuen können. Wir alle können etwas tun, selbst wenn wir selber Empfänger sind von Barmherzigkeit. Auch dann können wir irgendwo so eine Ehre streuen. Wenn wir also geben, soll sich für uns immer die Frage der Würde stellen. Dient es mir oder dient es der notleidenden Person? Barmherzigkeit kann nämlich auch sehr unbarmherzig sein. Wenn es mich selber zum Helden machen soll, dann ist die Würde der hilfesuchenden Person in akuter Gefahr. Es passiert so schnell. Es fühlt sich halt gut an, eine Heldengeschichte erzählen zu können. Und selbst wenn ich die Geschichte nicht erzähle, gibt es mir ein gutes Gefühl. So um mein Gewissen zu beruhigen, ach, dann ist mein bequemes Leben absolut in Ordnung. Ich muss mich fragen, kann ich auch dann helfen, wenn nicht gesehen werden kann, was meine Hilfe bewirkt? Kann ich einfach mal etwas liegen lassen und Gott überlassen, wer es findet? Und wenn ich in Beziehung stehe zu der Person, die meine Hilfe empfängt, möchte ich mir die Frage stellen, ist die Würde von dieser Person geschützt? Kann sie noch autonom handeln? Steht sie in meiner Schuld oder ist sie frei? Wie würde ich mich in dieser Situation fühlen? Und zuletzt erwarte ich meinen Dank von dieser Person oder von Gott? Wir haben heute viele Institutionen, durch die Menschen Hilfe erfahren. Das ist eine wunderbare Sache. weil für die Betroffenen ist es oft weniger beschämend, von einer Institution Hilfe in Anspruch zu nehmen als von privaten Personen. Es ist sehr schön, dass unser Pflegehotel auch so ein Ort sein darf. Und es ist schön, dass wir die Geschäftsleitung und den Stiftungsrat hier haben. Herzlichen Dank für all das, was ihr da tut. Danke euch, dass die Würde und die Autonomie von den Bewohnerinnen und den Bewohnern euch so wichtig ist. Danke für die unzähligen Ehren, die ihr bei eurer Arbeit immer wieder liegen lässt. Wir alle, die wir hier versammelt sind, dürfen euch den Segen mitgeben. Und wir sind eingeladen, das im Sinn zu machen, wie Boas es tut. Also nicht, dass wir euch einfach mit dem Segen ziehen lassen und dann denken wir nie mehr an euch, sondern im Sinn von, dass der Segen von Gott sich auch durch uns verwirklichen darf. Und so sind wir als Gemeinde auch in einer Pflicht, selber Ehren zu streuen, selber vielleicht mal nachzufragen, wie es geht, oder ein Ohr zu haben, wenn irgendetwas im Raum steht, eine kleine Ermutigung zu geben oder für euch zu beten. Liebe Gemeinde, lassen wir diese wunderbaren Menschen in ihrer Arbeit nicht allein. Wir wechseln noch kurz die Seite. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal eine Situation erlebt hat, wo Hilfe in Anspruch genommen werden musste. Das Gefühl, nichts zur Verbesserung der eigenen Situation beitragen zu können, ist schwierig. Doch vielleicht kann es gelingen, Gott hinter der erfahrenen Hilfe zu sehen. Ohne Gott hätte der Geber keine Gaben, die er geben könnte. Alle Kraft, alles Materielle, alles Leben kommt letztlich von Gott und ist ohne ihn nicht denkbar. So darf ich Gott danken für den Arzt, der mir geholfen hat, weil Gott ihm die Kraft und Weisheit gegeben hat. Oder ein Nachbar, der mir eine Kiste Gemüse schenkt, kann ich Gott dahinter sehen, der das Wachstum geschenkt hat. Es braucht ein bisschen Übung und es ist nicht einfach, aber es führt uns in das Gefühl von Autonomie und Dankbarkeit zurück, wenn wir Gott hinter dem Geber sehen. Eine Frage, so zum Schluss. Welche Welt fühlt sich wärmer an? Eine Welt, in der riesige Getreidesilos stehen, wo ich mich ins Internet einloggen muss, ein Formular ausfüllen muss und wenn alles stimmt, dann bekomme ich ein Behälter voll Getreide? Oder ist die Welt wärmer, wenn überall so kleine Ehren herumliegen, die ich einfach unkompliziert mitnehmen kann? Ich würde sagen, das Zweite. Institutionen sind unverzichtbar, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Doch es braucht den Beitrag von uns allen. Wir können Barmherzigkeit nur bedingt delegieren. Wenn wir in unserem Alltag solche Ehren streuen, das noch so als kleiner Gedanke, das ist auch eine Form von Protest. Egal wer an der Regierung sitzt, wir setzen ein Statement und wir verändern die Welt und da kann niemand etwas dagegen tun. Und ich glaube, Gott träumt von einer solchen warmen Welt, wo genug da ist, das eingesammelt werden kann. Eine Welt, wo es keinen Mangel gibt. Wenn wir diese Erden streuen, werden wir zu Botschaftern von Gottes neuer Welt. Lasst uns das also tun. Setzen wir uns ein für eine warme Welt. In unserem Pflegehotel, in unserer Gemeinde, in Basel und darüber hinaus in der Welt. Ganz zuletzt ein kleiner Ausblick. Der Acker, wo Ruth diese Ähren gesammelt hat, wird eines Tages ihr Urenkel Schafe hüten. Und da das Land vererbt wird, es ist derselbe Acker, dieser Urenkel wird eines Tages vom Feld geholt werden, weil er soll der neue König vom Volk sein, der berühmte König David. Aus Ruth, die Fremde, ist die Urgroßmutter von David geworden. Und gehen wir noch einen Schritt weiter. Es ist bald Advent oder die Adventszeit beginnt jetzt dann. Bethlehem, auf diesem Acker oder vielleicht war es der nebendran, waren Hirten, die die Schafe gehütet haben in der Nacht und es wurde hell. Und die Engel sangen Frieden auf Erden. Geht hin, es ist ein Kind geboren, Jesus. Gott hat auf diesem Acker hier, hat Gott nicht nur Ähren liegen gelassen. Gott, unser Vater, danke für all das, was du uns schenkst. Danke für all die Ressourcen. Danke, dass du uns siehst. Und danke, dass du uns für deine warme Welt gebrauchen möchtest. Danke, dass wir uns beteiligen dürfen. Und ich bitte dich, zeig mir, zeig uns jeden Tag, wo wir etwas liegen lassen können an Barmherzigkeit, wo wir einer Person eine Kleinigkeit geben können. Gib uns die Kraft, in unserem Alltag das zu tun, was der Barmherzigkeit dient. Danke, dass du alles gegeben hast für uns. Und danke, dass wir weitergeben dürfen. Amen.